Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen mit mir im Buch der Römer, Kapitel 8 noch einmal. Wir werden zusammen die Verse 18 bis 25 studieren. Römer, Kapitel 8, Vers 18 bis 25. Das ist Gottes ewiges Wort. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Mehr zu verlangen als Gold, selbst feines Gold ist das Gesetz des Herrn. Und süßer auch als Honig und tropfender Honig. Lasst uns beten miteinander. Herr, deine Gnade ist überwältigend. Dein Wissen über uns sollte uns eigentlich von dir loslösen müssen. Und doch haben wir hier so ein wunderbares Zeugnis gelesen davon, dass unsere jetzige Leiden, dass es kein Vergleich ist mit dem Segen, den du über uns ausschüttest in Christus, in uns und über uns. Und wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du heute Morgen uns dienst. Gib uns bitte die Gnade deines Sohnes. Wir bitten es im Namen von deinem Sohn, in Jesus. Amen. Leidet ihr, Christen? Leidet ihr? Natürlich tut ihr es. Natürlich leidet ihr. Manche von uns leiden täglich. Und für manche von uns sind diese Leiden, haben den Charakter wie eine geistliche Verfolgung. Für manche von uns gibt es nicht nur geistliche Verfolgung, sondern auch die Probleme mit den Sünden, die wir haben. Dass wir am liebsten abschneiden würden, alles, unter dem wir leiden und zum Heil unserer Seele. Und andere leiden jeden Tag an physischen Schmerzen oder mit Behinderungen. Viele von euch, die unter Ängsten leiden oder unter geistigen Problemen, mentalen Problemen. Manches ist schwer zu ertragen, fast gar nicht zu ertragen. Und doch gibt es noch mehr. Es gibt manche, die unter Trauer leiden, kontinuierlich. Es wurde von vielen gesagt, jeder leidet. Jeder leidet. Im Vers 17, den wir letzte Woche studiert haben, hat der Apostel Paulus uns hingewiesen auf unseren Heiland, der sehr arg gelitten hat, als er in Gehorsam zu seinem Vater gegangen ist durchs Leben. Und auch, dass wenn wir Christen sind, dass wir ganz sicher auch leiden werden. Aber unser Leiden nicht alleine ist, sondern dass wir jeden Tag durch Christus besucht werden, mit dem wir Einheit in der Seele haben und bis zu dem Tag der Herrlichkeit. Hier in Vers 18 bis 25 zieht Paulus unsere Aufmerksamkeit auf die Lehre davon, dass wir leiden als Christen. Und er lehrt uns vier Wahrheiten, an die wir uns erinnern müssen, wenn wir durch verschiedene Dinge leiden in unserem täglichen Leben. Erstens in Vers 18. Dein Leiden ist nicht ultimativ, ist nicht endgültig. dein Leiden ist nicht endgültig. Zweitens, dein Leiden ist nicht ohne Bedeutung, bedeutungslos. Vers 19 bis 21, dein Leiden ist nicht bedeutungslos. Drittens, dein Leiden ist nicht permanent. Vers 22 und 23. Und viertens, dein Leiden ist nicht hoffnungslos. Vers 24 und 25. Und deswegen lasst uns jetzt Vers 18 anschauen und die Wahrheit aufnehmen, dass unser Leiden nicht endgültig ist. Paulus schreibt dann, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich möchte, dass ihr merkt, dass der Apostel Paulus nicht irgendwie abtrennt zwischen manchen Leuten. Er trennt nicht auf zwischen Christen und Nichtchristen. Es ist eine einfache Annahme, dass das Leiden eine Realität ist in dem Leben von jedem. Er geht nicht hier weiter drauf ein, wer das ist. Weil ich denke, wenn wir uns hier im Raum umschauen, dann ist die einzige Person, die vielleicht noch nicht was über Leiden nachgedacht hat, die Jüngsten sind hier. Es gibt hier so viele Menschen, es gibt hier so viele in diesem Raum, die schon so viel gelitten haben in ihrem Leben und die ihr Leben vielleicht sogar unter die Unterschrift des Leidens stellen würden. Er sagt hier also nicht nur, dass das Leiden universell ist, dass es jeden trifft, sondern auch, dass es ist plural. Es ist nicht so, dass er sagt, hier Christen haben eine Sache, an denen ihr leiden werdet und ihr lebt dann euer Leben und denkt, wann trifft euch denn jetzt dieses eine Leiden in eurem Leben? Manche von uns leben und wir haben vielleicht noch nicht das Leiden der Trauer erlebt. Wir haben noch niemanden verloren. Aber jeder wird jemand verlieren. Also jeder Mensch wird sterben. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja, das ist das endgültige Leiden, das jeder erleben wird, das irgendwann mal kommt und das wir aber noch nicht erlebt haben. Es ist nicht das einzige Leiden, das ihr erleiden könnt oder auch werdet. Für manche von euch ist das Leiden vielleicht Trauer, aber es ist vielleicht irgendwas, was ihr jeden Tag, ihr kennt es nicht, aber jeden Tag mit euch herumtragt. Diese Person ist nicht da. Diese Jahre der Profitabilität, wo ihr profitiert habt voneinander, die sind jetzt abgeschnitten und es ist einfach jetzt weg und ihr könnt es nicht mehr haben und da ist Trauer darüber und ihr nehmt es jeden Tag mit euch mit und es ist ein Leiden in eurem Herzen. Das mag ein Aspekt des Leidens sein, aber dann gibt es noch viele andere Leiden, die wir erdulden können. Niemand ist ausgeschlossen dafür, nicht der Junge, nicht der Alte, alle Menschen müssen leiden von verschiedenen Dingen und werden es auch erleben. Und deswegen schreibt uns Paulus wie ein guter Freund, wie ein älterer Bruder, der sagt, bin auch diese Straße hinuntergelaufen. Ich weiß, was es bedeutet zu leiden. Paulus wurde gesteinigt und geschlagen und gefangen genommen und war im Gefängnis. Er weiß, was es bedeutet zu leiden, ein Leidender zu sein, weil er nach Jesus gegangen ist, dem Gerechten, der gelitten hat für alle von uns. Und er sagt etwas in Vers 18, womit ihr vielleicht, je nachdem wie ihr es lest, womit ihr zufrieden seid oder auch nicht. Ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und ihr sagt vielleicht, was bedeutet das? Paulus kennt mich doch gar nicht. Das hört sich jetzt ganz schön aggressiv an. Offensiv. Er greift mich an. Er kennt gar nicht meine Umstände. Und all das, was ich das, was ich gelitten habe und was ich verloren habe, die Leiden, die ich ertragen haben muss, wie kann er mir sagen, dass mein Leiden nicht verglichen werden kann mit dem, was kommt? Er kennt mein Leiden nicht. Sagt er einfach nur, dass mein Leiden nur gering ist und nicht so schlimm sind? Nein, das ist, Freunde, überhaupt nicht das, was Paulus sagen möchte. Diese Lesart von dieser Bibelstelle, die würde alles wegnehmen, was alle Punkte, die er hier sagen möchte, alle die Bedeutung dieses Verses. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, diese Leiden, die du hast, sei einfach ein bisschen, halt ein bisschen mehr durch. Nein, das sagt er nicht. Warum kann ich das sagen? Das ist, weil Paulus sagt, dass diese Leiden schlimm sind, fürchterlich. Dass diese trauergebundenen Leiden, die wir erleben, die sind wie ein Berg. Es gibt mehr, als wir sie zählen könnten, als du sie zählen kannst, als ich zählen kann. Die sind schlimm. Die sind fast unermesslich in diesem Leben. Die sind so signifikant, so bedeutungsvoll, so lebensbeeinflussend, dass wann immer ihr drüber nachdenkt und wenn euer Gedanken bis zu den tiefsten Tiefen dieser Dinge kommen, dann kann Paulus dir sagen, dass selbst diese Sachen, selbst diese große Zahl, diese harte Schmerz dieses Folterns, das du da erlebst, die werden einfach hinweggetan, werden überwältigt durch diese wunderbaren Segnungen, die Gott dir geben will und in dir wirken will an dem Tag der Herrlichkeit. Versteht ihr, wie diese beiden Sachen, die vorherige Lesart, das überhaupt nicht miteinander zusammenpassen kann? Weil wenn er euer Leiden klein macht, dann würde er die Herrlichkeit Gottes klein machen. Es macht sein Argument umso stärker, wenn er dein Leiden in all seinen Facetten und seiner Größe sieht, denn weil er dann sagen kann, so groß wie das ist, so hoch und nicht vergrößerbar diese Schmerzen sind, seine Herrlichkeit, sein Segen ist so viel größer. Ein großer Gott, der größer ist als große Leiden und der noch größere Segnungen und Herrlichkeit gibt. Es ist wunderbar, was er sagt. Es ist eigentlich überhaupt nicht verständlich für dich und für mich. Vielleicht habt ihr, wenn ihr die ESV oder NASV lest, die beiden Übersetzungen, die das so lesen, wie wir es gelesen haben, was euch dann vielleicht aufgefallen ist, diese Leiden sind nicht wert, verglichen zu werden mit der Zukunft Herrlichkeit. Die ESV liest, die an uns, und er hat aber gelesen, in uns offenbart werden soll. Also die King James Version, die sagt, es ist nur eine kleine Präposition eigentlich, es ist nur eine kleine Sache. Und das könnte man an uns oder in uns oder beides zur selben Zeit bedeuten. Die Herrlichkeit, die dir und mir geben möchte, dieses uns Christen, die wir leiden. Es ist nicht irgendwas, das er nehmen wird und dann dir hingeben wird als Geschenk in so einer Box. Sondern das ist die Sache. Was du an diesem Tag bekommen wirst, das ist es ist wie so eine Trophäe, die du bekommst nach einem erfolgreichen Rennen, das du gelaufen bist. Aber genauso ist es, dass diese Herrlichkeit des Herrn, dieses großen, wunderbaren Herrn, dass sie in uns gewirkt wird. Warum möchte ich das hier so rausstellen? Es ist, weil dein Leiden nicht nur etwas Äußeres ist, was dir passiert, sondern etwas, das du erlebst, auch oft in dir. Das Dinge, die deinen Körper, das du an deinem Körper erleidest, aber dass du auch das aber, also nicht nur irgendwelche Krankheiten, die du von anderen bekommst, sondern auch das Leiden deines Geistes in dir. Die Angriffe des auf deinen Geist von dem Teufel, der dich zur Sünde verführt, der dein Leben zerstören möchte durch das, was du in deinem Inneren erleben musst. Es ist nicht nur eine Sache, entweder das eine oder das andere, sondern es ist beides. Und Paulus sagt zu dir, in diesen Leiden und Problemen in deinem Gedanken, alle diese werden erlöst werden, wenn die Herrlichkeit ausgeschüttet wird. Nicht nur auf dich, sondern auch in dir. Das ist das, was er sagt. Und warum ist das jetzt so wichtig? Es ist, weil, Freunde, während wir leiden, die schlimmsten Zeiten unseres Leidens und unser so kleine und endliche Kreaturen, wie wir sind, da können wir nicht hinaussehen über dieses Leiden. Wir können es nicht. Unsere Augen sind nicht gut genug dafür, unsere Gedanken sind nicht transzendent. Wir können unsere Zukunft nicht sehen. Die schlimmste Sache, die schlimmste Sache, die man sagen könnte, wäre für die vorhersehbare Zukunft. Das ist so ein Quatsch. Jeder Wettervorhersager in Deutschland weiß es. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Wir können nicht sehen, du und ich, was kommen wird. Und ich habe das gelernt in meinem eigenen Leben und auch an dem Bett zu sitzen von manchen, die in der Kirche leiden. Und die Dunkelheit ist oft so groß und die Höhe unserer Leiden so hoch, die Tiefe so tief, dass alle, die leiden, das Einzige, was sie sehen können, ist oft die Dunkelheit davon. Und das Leiden wird so endgültig, dass wir verzweifeln, sogar Christen verzweifeln darüber. Und es gibt dieses Zeugnis von vielen, überzeugten Christen, die nicht nur ein Bekenntnis gegeben haben, sondern die auch Frucht hervorgebracht haben, dass sie trotzdem zerbrochen sind an diesem Leiden. Das ist wirklich oft so, dass wir unser Leiden oft als etwas Endgültiges sehen, etwas, wo wir niemals drüber hinwegkommen werden, wo wir niemals von loskommen werden. Unsere Herzen fallen in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und Paulus sagt zu uns, Bruder und Schwester, die Herrlichkeit und die Güte Gottes ist größer als diese Dinge. Es sieht so aus, als ob es so dunkel wäre und es ist so, so schmerzhaft und so fürchterlich jetzt im Moment. Aber seine Hand ist größer. Seine Liebe ist mehr als das. Ich muss es hören und du musst es hören. Unser Gott ist größer und seine Liebe wird ausgeschüttet über uns in einer weit größeren Umfang, als er uns leiden lässt. Preist unseren Gott, dass dein und mein Leiden nicht endgültig sind. Vers 19 bis 21 sehen wir, dass dein Leiden nicht bedeutungslos sind. Vers 19 lesen wir. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wenn wir leiden, ja, wir verstehen es, dass wir ein bisschen zumindest, hoffe ich, dass wir nicht so arg leiden, dass Gott es nicht wegtun kann. Aber wir fallen manchmal vielleicht in diese Falle, der Paulus, nicht der Paulus, in der Teufel uns haben möchte, dass er sagt, dieses Leiden, das wir haben, dieses Verlieren von einem Geliebten, diese Schmerzen, die wir haben, die sind alles irgendwie alle diese Dinge, die sind nicht ein Plan Gottes, die sind ein Unfall. Es gibt, und weil es ein Unfall ist, gibt es niemand, der dir helfen kann darin. Das ist, was du bekommst, wenn du den Weg runtergehst, der verwirrten und falschen Lehre, dass Leiden keine Bedeutung in dem Willen Gottes haben und ein Unfall sind. Es ist Hoffnungslosigkeit und du bist davon gefangen. Es gibt keinen Weg heraus. In Vers 19 sagt der Apostel aber, er setzt unser Leiden in die ganze Schöpfung. In Vers 19 sagt er, denn das sehnliche Harren der Schöpfung, es ist nicht nur die und ich, es ist die ganze Schöpfung. Und du und ich, wir sind Kreaturen in dieser Schöpfung. Diese Schöpfung sehnsüchtig hart auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Jede Mikrobie, jede Lebensform, alle warten darauf. Die Protonen, die Elektronen, die Steine, die keine Emotionen haben, die keine Gehirne haben, die keine Augen oder Münder oder Ohren haben. Jeder Fisch, jedes Eichhörnchen, alles. In der ganzen Schöpfung, der Stein, der diese Plattform stellt, die, auf der ich stehe, all dieses wartet in sehnsüchtigem Harren auf diesen einen besonderen Tag, und das ist der, wenn die Söhne Gottes offenbart werden. Worüber redet ihr? Es ist der Tag, wenn Christus zurückkommen wird und alle, die gerettet werden, alle, die Kinder Gottes sein werden, gerettet wurden. Und alle, die glauben, dann vor Gott stehen, vor ihrem Herrn und seine geliebten Söhne und Töchter genannt werden. Und das ist der Tag, wo nicht nur sie erlöst werden, sondern alles erlöst wird. Das ist das, worüber Paulus hier redet. Alles wartet sehnsüchtig darauf. Nun, Vers 20 setzt er das fort. Er sagt, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Manchmal gibt es einen Mythos, der herumgeht, und das ist kein neuer, und der geht so, dass es nur eine Sache gibt, und wenn die entfernt würde, dann wäre die Welt perfekt. Und das ist die Sache, auf die sie zeigen, das sind du und ich. Nicht du und ich, also nicht Christen, sondern Menschen. Und natürlich machen wir viele Probleme für die ganze restliche Kreatur, für die Schöpfung. Wir brennen Sachen zugrunde, wir benutzen und missbrauchen Dinge. Aber die Wahrheit ist, dass die ganze Schöpfung gefallen ist beim Sündenfall. Alles. Kannst du dir es vorstellen? Es ist nicht nur, dass du und ich, dass kein Mensch sterben würde, wenn es die Sünde nicht gäbe, sondern genauso kein Vogel sterben würde, kein Fisch sterben würde. Genauso keine Zelle in irgendeinem Körper von irgendeiner Kreatur gestorben wäre oder mutiert wäre und dann Tod gebracht hätte. Der Tod ist nicht in die Welt gekommen, außer durch die Sünde. Und Paulus sagt uns genau, wie das kommt. Wie ist es, dass die ganze Welt gefallen ist, als die Menschheit gefallen ist? Es ist nicht freiwillig. Es ist nicht so, als ob die ganze Schöpfung gedacht hatte, oh, Adam sieht super aus und ich möchte jetzt im Team Adam sein, auch wenn er vielleicht gefallen ist und jetzt sein Leben verloren hat. Das war nicht freiwillig, wie Paulus hier sagt, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat. Gott hat es getan. Gott hat alles unterworfen, die ganze Schöpfung dem Leiden unterworfen, wegen der Sünde. Wegen der Sünde von Adam. Es war unterworfen, es wurde untergestellt unter diesen Fluch der durch die Sünde kommt, der Tod ist und das Leiden. Das ist alles unter dem Willen und unter dem, was Gott möchte für diese Welt. Das Leiden ist nicht einfach nur zufällig und es ist nicht ohne die Kontrolle von Gott. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und sagst dir, hey, warum? Warum würde Gott das machen? Ich weiß, dass Gott gut ist und das lehrst du und das habe ich schon oft gehört. Warum, Pastor? Wenn er alles Leiden entfernen könnte, warum hat er es nicht getan? Und Freunde, ich möchte genau dasselbe wissen, was ihr jetzt hier wissen möchtet. Ich möchte hier die Antwort auf die Frage, eine ganz besondere Antwort. Aber ich sage euch das, er hat uns diese Antwort nicht gegeben. Für diese genaue Frage jetzt, für dieses genaue Leiden, das du oder ich erlebe, da gibt er diese Antwort nicht. Ganz viele Menschen, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben, dann konnten sie sehen, wie Gott gewirkt hat dadurch und wie er Segen geschenkt hat dadurch. Manche konnten das. Ich habe Freunde, die durch Krebs gestorben sind und Freunde, die immer noch leben, obwohl sie an vielen Leiden gelitten haben, die sagen werden, in dem Moment konnte ich es nicht sehen. In dem Moment des Leidens war ich hoffnungslos und völlig überwältigt von den Schmerzen. Aber jetzt sehe ich, dass er mich so hoffnungslos gemacht hat, damit ich auf ihn vertraue. Ich habe auf Medizin und meine Familie und alles Mögliche gehofft. Und er hat mir das genommen, damit ich meine Hoffnung und mein Vertrauen auf ihn allein setze. Und ihr fragt mich vielleicht, hey Pastor, ist das jetzt alles, was ich erlebe, ist es, damit ich mehr glaube? Das wäre doch ganz schön brutal. Nein, das sage ich nicht. Er hat eine genaue Antwort auf jedes einzelne Leiden. Und er hat eine sehr spezifische Antwort auf jedes einzelne Leiden von uns. Aber wir bekommen darauf oft keine spezielle Antwort, aber wir werden nicht ohne Antwort gelassen, sondern er sagt hier, dass Gott einen Plan hat, dass es diese Knechtschaft, dass wir freigesetzt werden von der Knechtschaft und dass es die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gibt. Der Paulus sagt, dass es die Bedeutung von all dem ist, dass Gott alles diesem Leiden unterworfen hat, damit er alles erlösen kann. Um seinen guten Plan auszuführen, uns zu erretten von unserer eigenen Sünde, von unserer eigenen Schuld, von unserem Leiden unter der Sünde und vom Tod. Das ist das, was Paulus als Erklärung hat dafür, dass wir leiden. Er sagt, weil Gott uns davon errettet. Du sagst, ich verstehe das nicht. Vielleicht sagst du sogar, ich bin damit nicht zufrieden mit dieser Antwort. Aber Freunde, das ist das Einzige, was ich habe, um euch zu antworten. Und es soll ein großer Ermutigung sein für alle Menschen, dass der Herr nicht weit weg ist von deinem Leiden und von deinem Stöhnen, von den Ungerechtigkeiten, von dem Völkermord, von den Krankheiten, von all den Zeiten, in denen eine Familie am Trauern ist. Er möchte auch diese Dinge erlösen. Für mich ist es eine Antwort, unter der ich leben kann. Und das ist die Antwort, die er hier in seinem Wort gegeben hat. Er möge euch Frieden geben durch es. Habt Glauben an ihn, dass er es besser weiß, als wir es wissen. Und dass er uns herausbringen möchte aus diesem Griff der Sünde und des Todes. Vers 22 bis 23, dein Leiden ist nicht permanent. Schaut die Verse mit mir zusammen an, 22 und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Habt ihr irgendwas gemerkt, was in diesen Versen die ganze Zeit auftaucht? Das ist die Sprache der Erwartung. Wir erwarten, ja, wir stöhnen in den Geburtswehen. Das Seufzen in uns selbst, während wir warten. Was sollen wir daraus machen? Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, dann wisst ihr, was es bedeutet zu warten. Besonders, wenn ihr gerade nach Böblingen fahrt. Warten. Es sieht so aus, als ob es nie enden würde. Warten, das nichts in sich hat. Ihr wart vielleicht sogar drin. Ihr habt schon auf viele Dinge gewartet in eurem ganzen Leben. Und ihr sehnt euch vielleicht gar nicht mehr danach, dass es wirklich passiert. Eure Seele wartet nicht mehr darauf. Nein, Paulus beschreibt es hier nicht. Er sagt, wir sind sehnsüchtig am Erwarten. Es ist eine Versicherung dessen, dass es kommen wird. Paulus sagt, dass es kommen wird. Und selbst in der Mitte von dem Leiden werden diese Dinge nicht ewig bleiben. Dieses Leiden wird nicht für immer bleiben. Das Leiden wird vergehen. Es wird dann einen Tag, es wird etwas davon herauskommen. Und Paulus' Beschreibung von diesem sehnsüchtigen Warten ist es mit dem Geburtswehen. Ich habe es noch nie und werde es auch nie ein Kind bekommen von meinem Leib. Ich bin ein Mann, es wird nicht passieren. Aber meine Frau ist eine Frau. Und sie hat schon ein paar Kinder bekommen. Und sie erwartet auch ein neues. Und ich habe es nicht in meinem Körper erlebt, diese Schmerzen der Geburtswehen. Aber meine Hände haben das erlebt, diese Schmerzen, die herauskommen durch das, was eine Frau bekommt. Es ist etwas, ein Verlangen, eine Sehnsucht danach, die kommt. Ein Mensch, der auf der anderen Seite dabei herauskommt. Leben ist nicht das Ziel, aber das Endergebnis vielleicht von jedem Leiden ist Leben. Eine Frau sehnt sich nach diesem Kind. Was sagt Paulus hier? Als Christen sollten wir den kommenden Tag erwarten, voraus uns danach sehnen. Jetzt, die Dinge, die wir jetzt erleben, die werden dann zu Ende sein. Die einzigen Schreie, die es dann gibt, sind die Schreie von neuem Leben und Freude, dass wir in neuen Körpern leben, die keine Schmerzen mehr haben, keine Probleme und Depressionen und Leiden mehr haben. Sogar die ganze Welt ist dann zu Ende mit den Schmerzen und wird sie nie wieder bekommen. Deine Schmerzen, sagt Paulus, sind nicht permanent. Dein Leiden geht vorbei. Der Tag wird kommen und es wird ein wunderbarer Tag sein, an dem wir frei für immer sein werden. Von Sünde, Tod und Leiden und allem, was mit diesem Zug der ungebrochenen Bestrafung kommt. Wie kann das dir helfen? Vor ein paar Jahren war ich ein Jugendmitarbeiter. Ich hatte einige Kinder, die Teil von meiner Jugendgruppe waren. Einer war ein junger Mann, ich war ihm sehr nah und er ist jetzt ein Diener, ein Prediger in der PCA. Und ich war einen Tag im Jugendkreis und ich bekam die Nachricht, dass seine Mutter eine schlimme Art von Brustkrebs hat. Und er war ein junger Mann und er war am Weinen und ich bin zu ihm gefahren. Er wusste es. Ich bin zu ihm gerannt, habe ihn umarmt. Wir haben beide geweint. Ich kannte seine Mutter. Er liebt seine Mutter. Und ich sage zu ihm, Bruder, es tut mir so leid. Und seine Antwort hat mein ganzes Leben, habe ich sie mir gemerkt. Er sagte, Gott ist gut. Ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass Gott mich und meine Mutter liebt. Und ich kann damit umgehen, weil ich weiß, dass es ein Ende geben wird. Das wird nicht für immer sein. Und du nimmst jetzt einen Schritt zurück und sagst vielleicht, okay, denkt er, jetzt hast er vielleicht eine, wird die Operation gelingen und die Chemotherapie? Nein. Er hat den Tag der Herrlichkeit vorher gesehen. Und er hat gesagt, selbst wenn meine Mutter stehen wird und du mit mir zusammen an dem Grab stehen wirst, dann wird sie dort nicht für immer liegen. Mein Gott wird sie auferwecken. Selbst aus dem Tod. Selbst aus dem Grab. Ich bin sicher, ich kann da durchgehen. Und es ist dieses Zeugnis davon, dass dein Leiden nicht permanent ist, nicht ohne Ende ist, sondern dass es zum Ende kommen wird. Verse 24 und 25. Dein Leiden ist nicht hoffnungslos. Lasst uns das Wort gemeinsam anschauen. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die Hoffnung der Erlösung des Leibes, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Hier ganz am Anfang im Vers 24 identifiziert Paulus die Hoffnung der Errettung. Nicht nur unserer Seelen, aber auch unserer Körper, mit dem Anfang unseres Glaubens. Ein Glaube, der rettet, ist nicht nur ein Glaube an die geistige Auferstehung deiner Seelen, sondern auch die völlige Überzeugung davon, dass so wie Christus auferstanden ist, dass auch du auferstehen wirst, dein Körper auferweckt werden wird. Es ist nicht nur etwas, wo du hinschaust drauf, was irgendwann mal kommen wird, sondern auch etwas, das Evangelium bezeugt, dass nicht nur deine Seele auferweckt wird und gerettet wird, sondern erlöst wird, sondern auch dein Körper. Es ist nichts, das wir erleben wollen. Wir wollen nicht für immer im Tod liegen. Aber wir müssen es auch nicht, weil wir die Sicherheit haben, dass wir auferweckt werden. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Paulus sagt, das ist das, worüber wir reden. Und dann stellt er diese Frage über die Hoffnung, weil in so vielen Zeiten unseres Lebens, wenn wir trauern über einen Verlorenen, das nicht nur für einen Tag oder einen Monat, oder zehn von Jahren, Dekaden andauert, dann sagt Paulus in Vers 24, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Er identifiziert diese Unsichtbarkeit, dass wir die Zukunft nicht sehen können. Die Realität dessen, dass es nichts gibt, was vorhergesehen werden kann in der Zukunft mit unseren Augen. Er weist uns auf diese Realität hin, dass die leiden, nicht sehen. Und Paulus sagt, wenn du das sehen würdest, weißt du nicht, dass es dann gar keine Hoffnung wäre? Es wäre gar nicht eine Sache, auf die du vorher nach vorne schaust. Wenn du sehen könntest, dann ist es eine Sache, die du hast, eine Sache, die schon der Gegenwart so ist. Und deswegen sagt er, es ist nicht irgendwas, was du schon hast, eine Auferstehung deines Leibes, eine Erlösung deines Körpers und der Schöpfung von all diesen sündigen Effekten. Das hast du jetzt noch nicht, nein. Aber die Botschaft des Evangeliums ist es, dass du es einmal haben wirst. Es ist eine unsichtbare Hoffnung auf die Zukunft, die gehalten wird durch den Charakter von Gott. Und es ist ein absolutes Verheißung, die Gott dir gegeben hat, dass diese ungesehene zukünftige Realität, dass er dir geben wird, diese Auferweckung deines Leibes in der Zukunft. Was tue ich damit? Was bedeutet es? Es ist für dich, damit du weiterleben kannst in diesem Leben, sogar in dem Angesicht des Leidens. Vers 25. So warten wir mit Ausharren. Wie kannst du all diese Dinge ertragen, erdulden? Indem du auf die Verheißung Gottes hoffst und mit Ausharren wartest, jeden Tag mit deinem Geist und mit deinem Herzen, dich ständig erinnern lässt durch sein Wort und durch die Gemeinschaft mit seinem Volk, dass wenn Gott etwas gesagt hat, dass er es dann auch zustande bringen wird. Er ist weise und er ist mit dir in all deinem Leiden. Und ich sitze still in diesem Leiden, weil ich Hoffnung auf ihn habe. Ich kann das aushalten, weil ich weiß, dass er gut ist. Ich kann es aushalten, ertragen, weil ich weiß, dass er mich liebt. Ich kann es ertragen, weil ich weiß, dass es enden wird. Und deswegen werde ich auf ihn warten, mit Ausharren, mit Geduld. Möge Gott diese Wahrheiten in unseren Herzen arbeiten lassen, auf uns legen wie eine Rüstung und unsere Seelen bereichern durch diese Wahrheit, einen Halt in Jesus Christus geben, die nicht nur in seinem Kreuz liegt, sondern auch in seiner auferstandenen Form. Lasst uns beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir für deine permanente Pflege, für deine tägliche Güte und die Sicherheit, die wir aus deinem Wort haben können. Hilf uns, als dein Volk zu stehen. Lass uns unseren Glauben sicher sein. Lass uns in jeder Zeit unseres Lebens, in jeder Schwierigkeit und in jeder Versuchung auf unseren lieben Herrn Jesus hoffen. Gib uns Glauben, dass wir mit Ausharren wandeln. Wir bitten dies im Namen von Jesu. Amen.